Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wir kennen das volle Entwicklungspotenzial der künstlichen Intelligenz bzw. der künstlichen Intelligenzen noch überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch logisch, dass kontrovers darüber diskutiert wird, ob es sich hier um einen Fluch oder einen Segen handelt. In den allermeisten Diskussionen wird allerdings am Ende festgestellt, noch ist es nicht so weit, wir haben Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Legen wir los. So, wenn ich in der Vergangenheit gesagt habe, an dieser Stelle, heute wird's mal kurz und kompakt, dann war das ein sicheres Indiz dafür, dass es eine halbe Stunde und länger dauerte. Aber heute bin ich auf dem Sprung und deswegen wird es tatsächlich eine kompakte Folge werden, insbesondere weil es sich hier auch um ein Fachgebiet handelt, wo ich mich gar nicht als Experten sehe, sondern als Konsument, als Verbraucher. Also ich nutze ChatGPT, ich benutze immer mal wieder, probiere auch mal ein anderes Large Language Model aus und schaue, wie es mir im Alltag helfen kann. Und das Fazit lässt sich ziehen, mir hilft ChatGPT. Insbesondere auch in Bereichen, wo man es früher der künstlichen Intelligenz, auch das ist verallgemeinernd, aber wir lassen es jetzt mal so stehen, früher gar nicht zugetraut hätte, nämlich im kreativen Bereich. Es geht mir heute um einen Indikator, der vielleicht noch nicht als solcher definitiv festgestellt werden darf, der aber zumindest mal ein spannendes Gedankenexperiment darstellt. Und ich bin nicht der Urheber dieses Gedanken, sondern das ist Scott Galloway in seinem Newsletter vom 23. Februar, Überschrift Corporate Ozempic. No Mercy, No Malice. Das ist der Titel dieses Newsletters und ich kann nur jedem empfehlen, sich dort einzutragen. An dieser Stelle der Hinweis, ich habe überhaupt keinerlei Kooperation mit Scott Galloway. Ich lese allerdings seine Newsletter sehr regelmäßig. Einige sind mir auch ein bisschen zu, sagen wir einfach mal, abgefahren. Nicht jedes Thema interessiert mich, aber hin und wieder hat er Gedankengänge, die ich sehr, sehr spannend finde. Wahrscheinlich ist er, wenn wir über die reine Schlagzahl, also die reinen Zahlen der Newsletter-Verteilung angehen, ich glaube, das kann man irgendwie noch besser ausdrücken. Also, ich glaube, sein Newsletter hat mehr Follower als jeder andere in den USA. Nehme ich einfach mal an. Er ist frei. Hin und wieder, so ist das eben bei Newslettern, bekommt man dann auch mal einen Hinweis auf ein kostenpflichtiges Produkt, aber nicht zu aufdringlich. Insofern, da kann man sich bedenkenlos anmelden. Am 23. Februar trug der Newsletter die Überschrift Corporate Ozempic. Und man könnte jetzt natürlich meinen, es geht um diese GLP-1-Drugs, also Medikamente. Ihr wisst, das sind die, die schlank machen sollen. Und tatsächlich ist es aber nur ein ganz interessantes Bild, was er hier gezeichnet hat. Kommen wir gleich zu. Vorab die Feststellung. Ich glaube, die allermeisten, die sich im kreativen Bereich bewegen und die allermeisten, die regelmäßig Texte oder auch Videos oder Audiodateien erstellen, die werden fast alle ChatGPT oder andere Modelle benutzen. Dann gibt es natürlich auch Bereiche, wo das noch überhaupt keine Rolle spielt. Und das sehen wir auch daran, dass jetzt nicht so ist, dass ChatGPT in allen Lebensbereichen schon heute Anwendung findet oder irgendeinen Nutzen hat. Sagen wir es mal so. Also im privaten Bereich ist für mich eine Suchmaschine nach wie vor einfacher, wenn es einfach um pures Wissen geht, als jetzt ChatGPT. Wenn ich allerdings die Daten verarbeiten möchte oder auch, wenn ich mal einen Titel erstellen möchte, dann ist ChatGPT oft ein guter Hinweisgeber. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen Titel für einen Podcast oder ein Video dann 1:1 so übernommen haben, wie es in ChatGPT vorgeschlagen wurde, weil die Titel meist drüber sind. Also ChatGPT übertreibt dann ein bisschen, ja. Das wird sich verändern und auch die letzten Entwicklungen habt ihr mitbekommen, dass wir das kurze Videoclips in Hollywood-Qualität. Ich wundere mich wirklich, innerhalb von einer Zeitspanne, die man als unbedeutend bezeichnen darf, entsteht dann die Möglichkeit, absehbar, ist ja noch eine Testversion, dass kurze Videoclips bis zu einer Minute mit einem einfachen Drehbuch in Hollywood-Qualität dort stehen. Falls ihr übrigens Kratzen im Hintergrund hört, das ist jemand, der an der Hauswand irgendwas macht, bitte nicht irritieren lassen. Also, diese Videos entstehen und ich habe mich dann wirklich totgelacht, als das war es jetzt das Handelsblatt oder Wirtschaftswoche? Also es war ja immer ein Redakteur. Es ist ja nicht, da sitzt ja niemand im Vorstand und sagt, jetzt müssen wir mal die KI schlecht reden. Aber ehrlich, wie viele Rezensionen oder Beschreibungen ich da gelesen habe, wo es dann hieß, ja, die macht so viele logische Fehler, die KI. Also vor 3 Wochen gab es das noch nicht. Dann entsteht das und dann sagen die Leute, ja, guck mal, da sind auf dem Schachbrett sind 2 Könige zu sehen. Das ist ja ein Logikfehler. Ich lache mich weg. Also da haben aber wirklich einige Bammel, dass ihre Jobs überflüssig werden, wenn man so an die Geschichte rangeht. Es ist unfassbar, mit welcher Geschwindigkeit hier Fortschritt zu sehen ist. Naja, und dass sich einige Menschen so ein bisschen dagegen wehren, das gehört vielleicht auch zu der Sache dazu. Ich habe übrigens gerade noch mal im Vorlauf dieser Folge darauf geblickt, wer sind denn, und das ist für mich alles eine große Fragestellung, weil du es am Ende des Tages nicht weißt, wer sind denn die großen Verlierer und wer sind die Gewinner der KI-Revolution? Und hier sprechen wir über die Jobs mit dem niedrigsten Risiko und die Jobs mit dem höchsten Risiko. Und ich denke mal, diejenigen, die einen Job mit dem niedrigsten Risiko haben, die wissen das auch ganz genau. Denn bis ein Friseur, eine Kinderbetreuung, Tellerwäscher, Aufzugtechniker, Feuerwehrmänner, Hausmeister, Gärtner, Dienstpersonal im Hotel, Pflegehelferin, Altenbetreuer, Hautspezialisten, was ist das für ein Job? Also ich glaube, dass die das teilweise schon nutzen, wenn wir über Dermatologen sprechen. Also ich weiß es nicht. Ach so, vielleicht Hautspezialist ist bestimmt eine schlechte Übersetzung für Kosmetiker. Ja, wahrscheinlich in dem Hautspezialisten. Habe ich noch nie gehört. Also all die, die etwas machen mit ihren Händen, die körperlich tätig werden, ja, die werden sich irgendwann, insbesondere wenn wir über die große Produktion sprechen, dann sehen wir das ja schon, aber die individuell am Menschen tätig sind, die müssen sich noch lange Zeit ziemlich sicher keine Sorgen machen. Das liegt aber auch daran, und das muss man mal ganz klar an dieser Stelle sagen, dass es sich wahrscheinlich für diejenigen, die die entsprechenden Maschinen entwickeln würden, derzeit noch nicht lohnt, weil viele von denen schlecht beziehungsweise im Vergleich zu schlecht bezahlt werden. Und wenn ein Friseur das 5- oder 10-fache verdienen würde, dann wäre es wahrscheinlich für diejenigen, die diese Maschinen entwickeln, auch interessanter, diese Maschinen dann an den Mann zu bringen, weil der angestellte Friseur, es ist jetzt natürlich, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, wenn die Dienstleistung so schlecht bezahlt wird, dann musst du die Dienstleistung natürlich lange nicht ersetzen, weil derjenige, der denjenigen anstellt, der dort arbeitet, wenn der ihm wenig genug bezahlt, damit am Ende noch genug unternehmerische Marge übrig bleibt, ja, dann muss er ihn natürlich nicht ersetzen. Also das muss man mal auch kritisch sagen, das darf man einfach feststellen. Punkt, ist so. Jobs mit dem höchsten Risiko. Der Job, der mir als erster einfällt, ist Texter oder Werbetexter. Und schreibt mir gerne. Also normalerweise kommt dann ja immer, schreibt mir nicht, ich weiß, das hält noch lange und so weiter. Aber wenn jemand von euch Texter, / Werbetexter ist, dann schreibt mir mal, warum ich mich da irre. Da würde ich nämlich gerne dazulernen, denn wenn ich sehe, wie kreativ ChatGPT ist, dann, ja, ich finde, der Gedanke liegt so auf der Hand, aber vielleicht irre ich mich. Ansonsten genannt werden in dieser Studie, da ist nämlich der Texter gar nicht mit dabei, Bauzeichner, biologisch-technische Fachkräfte, Buchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ich weiß nicht wer, I doubt it, ihr erinnert euch an den, also das Buchhalter, zum Teil absolut nachvollziehbar. Steuerberater können sich, glaube ich, derzeit bemühen, sich weiterhin einzustellen, weil absoluter Angebot, ein Angebotsdefizit zumindest mal an Fachkräften da besteht. Also das könnte noch ein bisschen länger dauern. Kommerzielle und industrielle Designer werden hier genannt, Informatikingenieure, Gerichtsschreiber, Kreditprüfer, Mitarbeiter für die Datenerfassung, juristische Hilfskräfte und Assistenten, nachvollziehbar, Sachbearbeiter für Lohnbuchhaltung und Zeiterfassung, sicher Lektoren. We will see. Also, ich glaube, diese Liste könnte man noch individuell weiter fortführen. Und wir sprechen hier sicherlich auch, also die rein repetitiven Aufgaben, dass die wahrscheinlich schon jetzt zu einem großen Teil auch in der Verwaltung übernommen werden könnten von Programmen, dessen sind wir uns vielleicht einig, selbst unabhängig, wenn wir von einer künstlichen Intelligenz sprechen, würde man vielleicht eher von einer Digitalisierung oder Automatisierung sprechen. Allein der Wille muss natürlich da sein, weil es ja auch immer eine Konnektivität braucht. Also wenn ein Schritt in der Verwaltung von einem wie auch immer gearteten Programm übernommen wird, wie viel I hier in dem K beziehungsweise wie viel K in dem I gebraucht wird oder in welcher Kombination, das lassen wir mal dahingestellt, dann müssen natürlich die Schnittstellen letztlich auch eine Form der Automatisierung erst ermöglichen. Und deswegen wird das sicherlich ein großes Projekt. Lassen wir mal so stehen. So, also worum geht es beziehungsweise um welchen Indikator geht es, wenn wir erahnen möchten, wann Unternehmen die Folgen beziehungsweise die Möglichkeiten von KI in ihre Strategie mit aufnehmen. Denn es gibt viele Absichtsbekundungen, aber es gibt natürlich in vielen Industrien, sieht man, hier spielt das letztlich nur eine überschaubare Rolle. Und in diesem Newsletter, ich weiß, es geht heute ein bisschen wild zu, aber ich habe ja gesagt, ich bin auf dem Sprung. Außerdem habe ich gesagt, es wird kompakt. Das sieht ja schon wieder nicht gut aus. Also, Corporate Ozempic, sehr schöne Einleitung, weil er sagt, ich kenne niemanden, der Ozempic nimmt. Andererseits kenne ich sehr viele, bei denen ich davon ausgehen muss, sie nutzen Ozempic. Und er spricht hier natürlich so von dem klassischen New Yorker Publikum. Ich glaube, er lebt aktuell in London, aber ja, also von slim, also eh schon schlank, zu skinny. Dafür sind natürlich Ozempic und Co. eigentlich nicht gedacht. Aber es ist wahrscheinlich kein Wunder, dass das Medikament in der Upper East Side von Manhattan reißenden Absatz findet, weil es einfach sehr viele Menschen gibt, die hier mehr als $1,000 im Monat dafür ausgeben können. Er hat im Übrigen auch kürzlich einen sehr interessanten Artikel darüber gesprochen, wie sich die gesamte Volkswirtschaft in den, veröffentlicht, wie sich die Volkswirtschaft verändern könnte, wenn tatsächlich dieses Problem des Übergewichts, Diabetes und so weiter nachhaltig gelöst würde. Also so oder so wird es ein riesiges Geschäft. Darum geht es aber heute nicht. Er spricht von Corporate Ozempic und er meint damit, wie diese Corporates immer schlanker werden. Was mich aktuell an dem Gedanken noch nicht stört, aber weshalb wir ihn noch ein klein wenig on hold stellen müssen, ist, dass viele Unternehmen als Reaktion, und da muss man im Nachhinein sagen, das war jetzt wenig strategisch und in die Zukunft blickend, in diesen Corona-Hype hinein, da haben ja alle, also Amazon, Facebook, Google haben enorm viel geheiert, haben enorm viele Leute eingestellt. Wie man im Nachhinein auch wusste, zu viel, weil natürlich der Corona-Hype nur dann hätte eine Fortsetzung finden können, wenn die ganze Welt im Lockdown geblieben wäre. Und das musste eigentlich allen klar sein, dass das nicht der Fall ist. Und dementsprechend hatten sie sicherlich auch ein bisschen überheiert, also hatten ein bisschen zu viele Leute eingestellt. Was man jetzt allerdings seitdem entdecken kann, ist, dass die Ergebnisse von Big Tech sich hervorragend entwickeln, aber gleichzeitig Leute auf die Straße gesetzt werden. Quasi ein Schlankmachen des Unternehmens und zwar über das Maß hinaus, was man eigentlich hätte erwarten können aufgrund der zu viel Einstellung in der Corona-Zeit. Ja, ich hoffe, das ist nachvollziehbar geworden, was ich hiermit meine. Also beispielsweise hat Meta, ist vielleicht der Player schlechthin gewesen, der am stärksten davon profitiert hat, hat 13% seines gesamten Headcounts entlassen.
I'm the founder and CEO. I'm responsible for the health of our company, for our direction, and for deciding, how we execute that, including things like this.
Und hat sein Net Income um 73% gesteigert. Das geht natürlich nicht nur auf die Entlassungen zurück, aber auch, und die Entlassungen gehen, und das ist normalerweise ja eine Entwicklung, die ähnlich zueinander mit etwas zeitlichem Verzug läuft, diese Entwicklungen gehen ja normalerweise miteinander einher. Das heißt, wenn deine Unternehmensergebnisse steigen, dann spricht das für Wachstum und Wachstum spricht dafür, dass mehr Leute eingestellt werden. Wie gesagt, immer mit einem kleinen zeitlichen Verzug. Jetzt stimmt das Wachstum, aber der Headcount, also die Anzahl der Angestellten, sinkt sehr, sehr deutlich. Das heißt, entwickeln sich gerade diametral auseinander. Woran liegt das? Einerseits, denn die Unternehmen geben ja immer einen Ausblick. Einerseits könnte man natürlich annehmen, ja, sie erwarten schlechtere Zeiten. Das ist nicht der Fall. Denn diese Unternehmen, egal ob Alphabet, Microsoft, Amazon, profitieren ja von KI momentan noch praktisch als einzige. Denn KI bringt noch nicht wirklich viel Geld. Es gibt noch nicht die Anwendung, mit denen Unternehmen wahnsinnig viel einsparen. Allerdings findet natürlich KI in vielen Formen insofern statt, als dass diese gesamte Rechenleistung von ChatGPT und so weiter braucht enorme Reserven an Cloud. Und mit diesem Cloud-Business verdienen die Unternehmen heute sehr viel Geld. Und wenn wir uns anschauen, was Nvidia gerade an Ausblick gegeben hat, dann dürfen wir davon ausgehen, das geht noch weiter. Ob die Unternehmen zwischendurch mal zu hoch bewertet sind und dementsprechend in der Bewertung runterkommen, keine Frage. Das kann so sein, das wird so sein. Aber diese Wachstumsstory ist noch nicht vorbei. Das wissen die Unternehmen und trotzdem stellen sie nicht neu ein. So, und jetzt mit einem zeitlichen Vorlauf von, 15 Minuten, der Gedanke. Warum machen sie das nicht? Aus Sicht von Scott Galloway, weil sie Stellen schon jetzt nicht neu besetzen, von denen sie sagen, die werden ersetzt von AI. Das haben einige CEOs etwas verklausuliert gesagt in den Earnings Calls. Das heißt, dort stellen dann die Analysten und interessierte Anleger ihre Fragen. Anleger sind mehr auf der Hauptversammlung. Also tatsächlich die Analysten. Und natürlich sagen sie das nicht eins zu eins, weil sie dann sofort liefern müssten. Aber warum stellst du nicht weiter ein, sondern reduzierst weiterhin die Zahl deiner Angestellten? Das ist natürlich bei einem Big-Tech-Unternehmen etwas anderes als bei einem Eisenbahnunternehmen. Du wächst, du weißt, du wächst weiter und dennoch stellst du nicht ein, sondern lässt, und auch das haben einige CEOs gesagt, nicht nur von den Großen, momentan einige Stellen unbesetzt. Let's see. Lass uns mal sehen, was passiert. Und das ist die Annahme von Scott Galloway, dass AI hier bereits eine Rolle spielt, dass man glaubt, aufgrund der Geschwindigkeit, die wir hier sehen, bestellen, werden wir diese Stellen nicht neu besetzen. Denn eins ist klar, AI ist, egal ob Hire and Fire möglich ist oder nicht, ist immer billiger, als einen Menschen dahin zu setzen. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Gerade nicht, wenn man weiß, was im Silicon Valley bezahlt wird.
And they're looking at the fact that as opposed to paying somebody $200,000, $300,000 a year to do the job, I can actually use artificial intelligence to do the job that they used to be able to do.
Und von daher mag es sich auch lohnen, gegebenenfalls vielleicht einige Schwierigkeiten im Ablauf, im täglichen Ablauf hinzunehmen, einfach weil man sagt, AI ist bald soweit. Und die Leute, die wir haben, können dann AI-supported diese Aufgaben mit übernehmen. Und diesen Gedanken fand ich durchaus spannend. Er wird dann meines Erachtens noch aktueller, wenn wir diesen Trend auch in Europa, insbesondere in Deutschland sehen. Denn in den USA kannst du in einem Jahr einstellen, und wir sehen das hier, die großen Kosten sind in Europa entstanden. Google hat ja auch in Alphabet hat auch in Europa entlassen. Das ist in Europa mit ganz anderen Kosten verbunden als in den USA. Ja, weil einfach wir andere Kündigungsschutzgesetze haben. Wenn wir also diesen Trend auch außerhalb von Big Tech sehen, die natürlich sehr nah dran sind und bei denen auf der Hand liegt, dass sie von AI profitieren können, von KI, und wir sehen das auch in etablierten großen Branchen, dann ist meines Erachtens der Zeitpunkt gekommen, wo man wirklich sich darüber Gedanken machen muss, inwieweit sich die gesamte Arbeitswelt hier verändert. Und wir brauchen dann wahrscheinlich auch alternative Möglichkeiten, denn nicht jeder wird dann der AI-Prompter, also derjenige, der denn die AI bedient. Es braucht dann vielleicht einige Jobs nicht mehr. Bis dahin wird es vermutlich noch ein bisschen hin sein, aber vergessen wir nicht, vor drei Jahren war das noch fast kein Thema. Wenn es in Europa ein Thema wird, dann wird es wirklich in Anführungszeichen dramatisch. Ich würde das jetzt gar nicht nur negativ sehen, denn wenn du in Deutschland eine Stelle unbesetzt lässt, dann macht das natürlich umso mehr Sinn aus Sicht des Unternehmens. Nur darüber spreche ich ja jetzt, weil du weißt, wenn ich hier jemanden einstelle, den kann ich nicht einfach nächstes Jahr wieder auf die Straße setzen. So, also der Gedanke war aus meiner Sicht spannend, denn ich höre auch, wenn ich mir einiges Research durchlese oder auch das ein oder andere Video oder den Blogbeitrag, ja, das kommt alles, aber noch ist es nicht so weit. Noch passiert da nicht so viel. Und ich glaube, manche unterschätzen hier ein bisschen die Geschwindigkeit. Und das Fazit der heutigen Folge ist absolut uneindeutig, weil sich jetzt daraus ja erstmal keine Notwendigkeit ergibt, irgendetwas in der Geldanlage zu verändern. Aber einfach offen dafür zu sein, dass die Dinge sich sehr viel schneller entwickeln und sehr viel schneller verändern, als wir das derzeit erwarten. Das reicht meines Erachtens für den Moment schon aus. Und in einer der nächsten Folgen, ich möchte hier gar nicht den Anstrich geben, ich sei hier der Podcast der Visionen, aber wenn ich sehe, dass eine ganze Generation, und das ist keine Generalkritik, die machen meines Erachtens vieles nachvollziehbar als viele andere, insbesondere wenn sie über Work-Life-Balance nachdenken und so weiter. Aber wie viele hier eine digitale Welt der realen Welt bevorzugen, dann glaube ich, dass ich auch hier, ja, es muss ja nicht so sein wie in Surrogates mit Bruce Willis, dass sich hier eine Parallelwelt entwickeln kann, die dann auch einen ganz massiven Einfluss hat auf das, was wir jetzt als reale Welt wahrnehmen. Meine Güte, das ist jetzt aber auch höchst unkonkret, was ich gerade sage. Also, ich mache erstmal Schluss für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.